Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Ulf Poschert, Chefredakteur von Welt und Welt am Sonntag und auch dem Fernsehsender Welt. Schönen guten Tag, ich grüße Sie.
Hallo, guten Tag.
Wir schauen gemeinsam auf Themen dieses Tages, sortieren ein bisschen, kommentieren. Wenn Sie gestatten, eine knappe Ja-Nein-Sortierung zum Auftakt. Kann Annegret Kramp-Karrenbauer Außenpolitik?
Jein.
Ist die Grundrente eine gute Idee?
Nein.
Sollte Bernd Lucke, der frühere AfD-Chef, ungestört Vorlesungen halten dürfen?
Ja.
Okay, eine habe ich noch. Macht Twitter keinen Spaß mehr?
Nein. Also ja, es macht keinen Spaß.
Mir ist es aufgefallen, ich wollte heute natürlich mal schauen, was macht Ulf Poschert so auf Twitter, weil sie da ja unglaublich aktiv waren, muss ich sagen, bis vor einem Monat. Und seitdem ist Stille.
Ja.
Gibt es einen Grund?
Ja, zu viel Hass und noch schlimmer, zu viel Opportunismus. Und die Leute, die ich interessant finde, wo man überrascht ist, was sie zu X, Y oder Z sagen, gibt es kaum noch, sondern jeder antwortet eigentlich so, wie seine Blockpartei, der mental, kulturell angehört, das so vorgibt. Und dann wird es uninteressant. Und ganz ehrlich, wenn irgendwelche Schlager-Hip-Hop-Clowns bei Markus Lanz sitzen und über meine Tweets herziehen, dann ist es eigentlich Zeit zu gehen.
Insofern gut, dass Sie da sind. Eine Stunde Radio oder 30 Minuten Podcast. Das sind umgerechnet, würde ich sagen, ungefähr 100 Tweets. Annegret Kramp-Karrenbauer ist derzeit im Verteidigungsausschuss, besucht dann später die Truppe in einer guten Stunde. Ein bisschen mehr wird sie in Erfurt sein bei der Bundeswehr als Bundesverteidigungsministerin. Danach macht die CDU-Vorsitzende ein bisschen Wahlkampf. Am Sonntag wird ja gewählt in Thüringen. Und währenddessen fragen sich viele, was bezweckt AKK eigentlich mit ihrem Vorschlag für eine internationale Schutzzone in Syrien? Ulf Poschert, Chefredakteur der Weltgruppe, ist mein Gast. Ihre Zeitung konstatiert heute auf dem Titel, der Vorstoß zu Syrien spaltet die Koalition. Wie sehr hört man, wenn man zum Beispiel Rolf Mützenich hört, den SPD-Fraktionschef?
Also das ist ganz unausgegoren und ich finde, so kann man in einem Kabinett nicht arbeiten und schon gar nicht, dass man den Außenminister mit einer SMS informiert. Man würde mal gerade etwas zu Syrien möglicherweise in den nächsten Minuten sagen.
Das sagt der SPD-Fraktionschef. Ihr Kommentar heute in der Welt hat dagegen erst einmal ein Lob. In die richtige Richtung ist er überschrieben. Also alles gut?
Nein, also der Kommentar ist ja wie immer bei uns sehr differenziert. Ich glaube, Daniel Dülln-Böhmer, der ein Nahost-Experte ist, hat den Punkt machen wollen, und das sehe ich auch so, dass wir mal froh waren, dass aus der deutschen Regierung ein außenpolitischer Vorstoß kam, der ein bisschen komplexer war als das, was man zuletzt aus dem Außenministerium gehört hat, nämlich eine Äquidistanz in jedem Konflikt zu alles und jedem, und wir müssen miteinander reden und wir glauben an die Mittel der Diplomatie. Und einfach mal zu sagen, dass nach dem Wegzug der Amerikaner, nachdem die das tun, was ja in Deutschland immer auch große Teile des Schießmilieus gefordert, nämlich Ami go home, jetzt gehen sie nach Hause, und das Ergebnis ist, dass es schlimmer ist als zuvor, und wir sehen, Putin hat sich wunderbar aufgestellt, und jetzt ist einfach die ganz große und interessante Frage, wenn man sich den Dirke Weltatlas anguckt, das ist verdammt nahe an uns, Syrien. Das ist da, wo Europa endet, beginnt diese furchtbare Kriegszone, und da einfach zu fragen, Europa, muss es dafür in irgendeiner Form Verantwortung übernehmen? Ja, muss es. Außer man sagt, wir verstecken uns hinter den Amerikanern, schimpfen, wenn die was Böses machen, und freuen uns, wenn sie uns das Thema vom Leib halten. Insofern war der Vorstoß von AKK richtig. Ich glaube, das ist zumindest mal ein Fingerzeig, dass wir auch solche Ambitionen haben. Von der deutschen Führung in der europäischen Außenpolitik kann man schon lange nicht mehr reden. Das machen eher die Franzosen. Macron ist auch, wenn es um alte Vorhöfe in Afrika geht, auch gar nicht so zimperlich. Da schickt er einfach seine Truppen runter. Und ich glaube, insofern, dieser Ehrgeiz ist richtig.
Aber
wie
da
es dann
wir
vom Handwerk gemacht wird, also diplomatisch ein SMS an den Außenminister, ist keine allzu große Respektsgeste.
Schau mal Nachrichten heute. Ja, das ist genau das Handwerkliche, das ist ja auch das viel Diskutierte, was in zweierlei Hinsicht aus meiner Sicht problematisch ist. Entweder muss man konstatieren, und Sie haben das ja mit Ihrem Jein am Anfang bei der Frage, kann AKK Außenpolitik vielleicht auch schon so ein bisschen mitklingen lassen. Also ist da jemand handwerklich gut genug, schon gut genug, um das auch wirklich zu machen, dass zum Beispiel auch in Paris jemand weiß, ist das jetzt ernst gemeint oder nicht? Und das ist nämlich der zweite Teil, ist das ernst gemeint oder nicht? So wie das dahergekommen ist, könnte man fast den Eindruck kriegen, da wollte jemand mal schnell ein bisschen Aufmerksamkeit haben in den Nachrichten, ohne aber wirklich mit einem Konzept ranzugehen.
Das glaube ich nicht. AKK ist andere als viele Bluffer in der Bundesregierung. Jemand, die arbeitet schon sehr substanziell. Sie ist vom ganzen Naturell keine Aufschneiderin. Also ihr Auftreten, ihre Sprache, sie ist eher diese Figur, die sie da auch im Karneval gerne bemüht.
Oh nein.
Putzfrau, ja, ich will es nur gesagt haben. Aber sie ist nicht jemand, der sich nach oben poliert, sondern jemand, der seine Hausaufgaben macht. Wenn sie was sagt, dann ist es in der Regel fundiert. Das möchte ich ja gar nicht unterstellen. Ich glaube nur, der Schrecken darüber, dass jemand aus der Bundesregierung mal überhaupt mit so einer Idee kommt, ist so groß, weil man sich abgewöhnt hat, dass es so eine Art von Verteidigungs- und Außenpolitik gibt. Aber Sie haben vollkommen recht in Sachen Binnendiplomatie. Und damit fängt es ja vielleicht in der Regierung an und in so einer großen Koalition allemal. Ist sowas so medium gelaufen. Vielleicht steckt da aber, und ich glaube, Annegret Kramp-Karrenbauer wird aufgrund ihres saarländischen Dialekts oft unterschätzt, die ist sehr intelligent, die ist auch sehr schlau. Vielleicht war diese Respektlosigkeit auch eine ganz bewusste politische Provokation, um zu sagen, den Maas nehme ich in der Sache sowieso nicht ernst, weil der kommt immer mit denselben Stellungnahmen.
Okay, also innenpolitisch, ja, kann ich nachvollziehen, aber dann muss man natürlich auch nochmal vernünftig mit den Leuten und den Partnern draußen reden. Also Sie haben Paris schon genannt, andere zumindest mal bei den Amerikanern vorgelaufen, bei den Briten. Das soll ja irgendwie passiert sein. Nur frage ich mich da auch, und da sind wir vielleicht auch schon in den Schwierigkeiten, die die Bundespolitik gerade so mit sich bringt, vor allem auch von Seiten der Kanzlerin, der Union, der Führung, dass man sich da natürlich auch fragen kann, auf wen müssen wir denn eigentlich da gerade hören? Wir hatten da gerade eigentlich das Heft des Handelns in der Hand. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das eigentlich selbst auch weiß, dort im Kanzleramt und im Adenauerhaus.
Ja, aber da finde ich, gilt jetzt erstmal, also wir geben ja die Respektspunkte, und je mehr ich jetzt hier drüber nachdenke und rede, finde ich es eigentlich auch, man muss auch Dinge einfach mal in den Raum schubsen, wenn man glaubt, dass sie richtig sind, und dann gucken, wie es geht. Also wir haben ja einen amerikanischen Präsidenten, der Weltpolitik auch relativ unabgestimmt mit ein paar Tweets macht. Das kann jetzt kein Vorbild sein. Aber jetzt ist die Diskussion gesetzt. Man muss ja ganz ehrlich sagen, ihr Spiel ist ja insofern aufgegangen. Jeder hat es heute Morgen kommentiert. Als fleißiger Deutschlandfunkhörer habe ich auch den Presseschau gehört. Man hat ja gesehen, gab es alle Meinungen dazu. Die Opposition hat drauf reagiert. Der Koalitionspartner hat drauf reagiert. Es gibt auch Reaktionen aus dem Ausland. Ich glaube, ihr ist damit schon mehr gelungen, als schiefgegangen ist.
Es sind aber vor allem natürlich erstmal innenpolitische Debatten. AKKs Vorstoß zu Syrien. Debatten, während andere Fakten schaffen. Wir sprechen gleich über die Türkei und Russland. Annegret Kramp-Karrenbauer hat ihren Vorschlag für eine Sicherheitszone offenbar bewusst gesetzt vor dem Treffen von Russlands Präsident Wladimir Putin mit Recep Tayyip Erdogan, dem türkischen Präsidenten, am Abend in Sochi. Und die haben es in gewisser Weise aufgenommen, Schutzzone, ja gerne, und zwar zu zweit erstmal. Russland und die Türkei haben sich darauf geeinigt, gemeinsam in Nordsyrien zu patrouillieren. Die Waffenruhe ist außerdem verlängert worden. Herr Poschardt, man könnte schon manchmal darüber verzweifeln, dass Länder wie Russland und die Türkei Sachen hinkriegen, die Europa irgendwie nicht hinkriegt.
Ja und nein. Ich glaube, man kann darüber verzweifeln. Auf der anderen Seite ist es auch eine relativ, ja fast was Binsenartiges. Wenn Sie sich den ethisch-moralischen Ballast einer liberalen, offenen Gesellschaft und Ihren Debatten, wenn Sie sich eine freiheitliche Demokratie als Ballast nicht antun wollen, wie diese beiden Autokraten und Halbdiktatoren, dann können Sie ganz anders agieren. So. Und ich bin so stolz und glücklich, Teil dieses freien und fortschrittlichen Europas zu sein, dass ich stolz zu seinen liberalen Werten bekennt. Allerdings deprimiert mich, dass die europäische Realpolitik sozusagen intellektuell oder in der Reflexion nicht so weit ist zu erkennen, wenn ich es mit solchen Playern zu tun habe. wie kann denn da unsere Reaktion aussehen? Und wir in Deutschland sprechen ja von einer wehrhaften Demokratie und ich würde mir ein wehrhafteres, freies Europa vorstellen. Und Putin hat sich die Krim geholt und deutlich gemacht, ich scheiß auf eure Werte und auf euer Völkerrecht und auf alle Absprachen. Wenn ich was haben kann und es gibt eine Opportunität, dann hole ich es mir. Er hat das in Syrien vorexerziert. Damals hat sich Obama darum gedrückt, wenn man Obama drauf ansprach. Ich hatte die Gelegenheit, dann sagt er, ja, ich meine, ich habe die rote Linie gezogen.
Die Giftgasangriffe ja, damals.
Ja. Aber ich habe nicht reagiert. Warum? Weil ich stand alleine da, weil auch da die Europäer gesagt haben, naja, ich weiß nicht, die Franzosen okay gerne, aber die Briten schon so und so. Also kurzum, wir Europäer sind echt die Meister der eckensteherischen Kommentare, am Seitenrand stehen und uns zu Recht über so einen Typen wie Erdogan, der wirklich Furchtbares in dem Land anrichtet, sitzen immer noch Hunderte von Kollegen von uns Journalisten wegen nichts und wieder nichts dort in den Gefängnissen. Was Putin macht, ob es jetzt Schwulen-Demonstrationen sind oder einfach nur die gebildete Mittelschicht, die demonstriert, wir kennen alle die Bilder, kurzum, das ist alles so. Aber wenn wir glauben, dass unsere Leitartikel und Sonntagsreden diese Leute in irgendeiner Form imponieren, kann ich sagen, nein, im Gegenteil, die lachen sich tot. Und jetzt haben sie sich Syrien geholt und teilen das auf. Die Amerikaner sind weg. Wie gesagt, freut ja ganz viele endlich nicht mehr die schlimmen, schlimmen Amerikaner, was ja in Deutschland die schlimmste Form von Ressentiment ist. Sondern
das jetzt ist, aber das ist schon interessant, dass sie daraus so eine politische Sache machen. Ja. Die Linken, die sagen, Ami go home.
Ja. Sagen ja nicht nur die Linken, sagen ja auch die Rechten.
Genau, ich wollte gerade sagen,
ich meine, genauso.
Wenn man das neben, was sie konstatiert haben, also diese Zurückhaltung gerade auch mit Deutschland, die ist ja natürlich auch ganz stark mit einer Angela Merkel verbunden, als es zum Beispiel in Libyen darum ging zu sagen, wir stehen nicht an der Seite, war sie dann diejenige mit ihrem Außenminister Westerwelle, die gesagt hat, na, wir unterhalten uns lieber. Andererseits, jetzt breche ich mal dann die Lanze dafür, vielleicht ist es auch ein bisschen die grobe Blickrichtung, die wir haben und dass wir sozusagen das aus der Ferne sehen. Wahrscheinlich müsste man mal genauer hingucken, wie erfolgreich sind eigentlich diese militärischen Aktionen? Wie erfolgreich sind die Russen wirklich in Syrien? Wie geht es ihnen auf der Krim? Wie ist die wirtschaftliche Lage und dergleichen? Und da sieht man wahrscheinlich auf einmal das, was wir konstatieren bei eigenen früheren Militäraktionen. Es ist gar keine Lösung, es ist eine Scheinlösung, eine Zwischenlösung.
Das mag so sein, aber Putin guckt sich seine Karten an und der ist im Augenblick, dem gelingt alles. Er hat Europa destabilisiert, wir dürfen nicht vergessen, er hat ja auch der Front National über Farage, der hat die AfD, sie kennen die engen Beziehungen von Linkspartei AfD und man muss es leider sagen, auch Teilen der SPD, die sich immer sehr, sehr für Moskau einsetzen. Er spielt ein riesiges Spiel. Die Amerikaner ziehen sich zurück. Trump hat den alten europäischen Anti-Amerikanismus, den es links wie rechts gibt und leider auch in der Mitte, sozusagen reaktiviert. Und Putin sagt, wenn die sagen America first, sage ich, okay, kann Russland wieder Weltpolizei spielen? Heute ist der Afrika-Gipfel in Sochi.
Genau, und Putin bleibt gleich da und empfängt viele afrikanische Regierungschefs.
So, und das ist das Nächste. Er hat das im Nahen Osten schon. Es gibt keine Lösung ohne ihn. Wenn Sie mit israelischen Diplomaten reden, die sprechen, wenn sie Sicherheitsbedürfnisse artikulieren, gar nicht mit irgendjemand außer Putin, weil sie wissen, der hat dort das Saying. Das war früher auch anders. Und jetzt sieht er Afrika, da entwickeln sich ein paar Länder hervorragend. Die Chinesen, auch so die nächste Bedrohung für unser freiheitliches Konzept von Demokratie und Weltoffenheit. Die Chinesen sind schon da, bauen da ihre Seitenstraße, werden dort umjubelt von afrikanischen Diktaturen, Halbdiktaturen, aber auch von den zum Teil dort gut funktionierenden oder besser funktionierenden Ländern. Und da sagt sich Putin, ja, wenn die Amerikaner keinen Bock haben, die Europäer einfach ein lächerlicher Haufen außenpolitisch sind, dann kann
aber
ich gerade
damit
mal einsteigen.
So leicht widersprechend einhaken, was ja die Europäische Union, europäische Staaten in Afrika und auch anderswo zumindest ganz stark in den 90ern bis jetzt versucht haben zu sagen, wir koppeln das an gewisse Standards. Good Governance, gutes Regieren war so ein Stichwort. Wir wollen nicht die Despoten, die Diktaturen in der alten Logik des Kalten Krieges unterstützen. Hauptsache, sie sind auf unserer Seite, sondern wir sagen, da müssen Benefits rauskommen für eure Leute. Ihr müsst euer Land vernünftig aufbauen. machen. Das ist das Ideal. Ob das jetzt immer so 1:1 umgesetzt wurde, darüber könnte man diskutieren. Aber jetzt kann man darüber diskutieren, müssen wir in eine Weltlogik zurück, wo wir sagen, wenn alle das Spiel treiben, die Chinesen, die Russen, dass dann Europa im Prinzip eine alte Interessenpolitik macht, egal mit wem man da verhandelt. Ich weiß nicht, ich halte das eigentlich für den zivilisatorischen Rückschritt, den man dann auch nicht wirklich gehen will.
Unsere Zivilisation wird von Leuten wie Putin und Erdogan und den Chinesen abgeräumt. Die haben nichts damit zu tun. Die wollen weder unseren Pluralismus, die wollen unsere Form von Moderne nicht. Die wollen uns fertig machen. So. Und da kann man sagen, da kann man auf seinen ethischen Standards so lange bestehen, bis die eben auch so sturmreif geschossen werden. Das passiert ja schon in Europa. Wir reden ja nicht nur von etwas, was für uns gar nicht so weit weg ist. Also wenn man auf Mallorca, auf Malta und so, man kann ja sozusagen Afrika sehen und riechen und diese Themen kommen ja schon rein. Und Mare Nostrum, das war schon eine richtige Idee von Sarkozy zu sagen, wir müssen uns um diesen Raum kümmern. Haben wir aber nicht. So. Und die Chinesen sind da schon lange unterwegs, die holen sich die Rohstoffe, die holen sich dort künftige Einflussnahmen, was geostrategische Überlegungen betrifft. Aber sie machen es vor allem deutlich, wir sind das Gegenmodell zu eurer freiheitlichen Ordnung.
Aber wie bleibt die Frage, wie darauf reagieren?
Ja, aber gucken Sie sich doch schon an, was in Serbien passiert. Die Chinesen haben sich in Italien angefangen einzukaufen. Wir haben, du musst es schon mal ökonomisch und verteidigungspolitisch, du musst schon irgendwas bringen. Du brauchst eine Armee, die fliegen kann und Schiffe, die sozusagen tauchen können. Die Bundeswehr ist ein Witz. Die europäische Armee, wir sind keinen Schritt weitergekommen. Wir sind nicht verteidigungsfähig, wir sind abhängig. Wir sind unmündige Kinder in der Weltpolitik. Und diese bösen, bösen Erwachsenen aus China, Türkei und Russland zeigen uns, wie es geht. Ich hätte gerne eine wehrhafte, liberale Alternative. Ich finde, Deutschland müsste führen, zusammen mit den Franzosen. Ich finde es eine Katastrophe, dass wir die marktwirtschaftlichen Briten verlieren. Aber so reden wir gar nicht. Und das Allerschlimmste ist, und das ist auch eine Sache der Journalisten, wir sind sozusagen Teil dieser predigenden Klasse, die immer nur über unsere Ethik und unsere Werte reden und keine Überlegung da haben, wie wir uns das weltanschaulich leisten können, was wir da fordern. Und das ist eine Katastrophe. Und Putin ist ein schlimmer Finger und er wird uns vorführen mit dieser Art von Haltung, die so Leute wie Putin dekadent nennen.
Die Grundrente soll kommen, das will die SPD und hat die Union rumgekriegt, das in den Koalitionsvertrag zu schreiben. Nur wie genau soll sie aussehen? Wie viele Leute soll sie erreichen? Darüber verhandeln Union und SPD gerade in diesen Minuten einmal mehr. Idealerweise will man sich als kleine Wahlkampfhilfe für Thüringen darüber noch in dieser Woche einigen. Ich will mit Ihnen darüber diskutieren. Ulf Boschert, Chefredakteur von Welt am Sonntag, dem Weltfernsehsender. Wobei ich wahrscheinlich erstmal bei der Grundrente die Grundfrage stellen muss. Sie halten das für eine grundsätzlich falsche Idee, die Grundrente? Also, dass man Leuten mehr zahlt als die Sozialhilfe, als Hartz IV, wenn sie ein Leben lang gearbeitet haben, aber dummerweise sehr wenig verdient haben?
Ja, das ist allein die Fragestellung, also ich kenne ja diese Fragestellung, wird einem Neoliberalen ja immer wieder gestellt und sie wollen wirklich, dass die Krankenschwester oder wer auch immer da bemüht wird, die ihr Leben lang und so weiter, ja, natürlich will ich das nicht und wenn ich als Mensch Ulf Poschert es kann, zeige ich mich von meiner großzügigsten Seite, um mal das in Gesinnungsethische abzuräumen. Wir machen aber.
Ja, gut, aber ich meine, wir über Politik sind jetzt nicht politisch verantwortlich.
Ja, aber ich sage ja nur, wenn wir über die Frage unserer Rentenpolitik ganz kühl gucken, dann machen wir etwas, was der Generationengerechtigkeit vollkommen zuwiderläuft. Und natürlich gibt es immer Gerechtigkeitslücken. Eine Welt ohne Gerechtigkeitslücken, ich weiß nicht, ob Nordkorea ohne Gerechtigkeitslücken ist, da geht es allen scheiße. Oder es gibt irgendwo so eine paradiesische Ordnung, keine Ahnung. Es gibt immer Gerechtigkeitslücken.
Die Frage bei der Gerechtigkeitslücke ist natürlich die Frage, ist sie stabil? Wird sie kleiner? Wird sie größer?
Ich finde, wir haben wirklich kein Problem in Sachen sozialen Standards. Dieses Land hat soziale Standards.
Haben wir kein Altersarmutsproblem?
Nö, ich glaube, wir haben es so, wie es auch immer in der Ausdifferenz. Der Witz ist, wir haben gerade über freie Gesellschaften gesprochen. Freie Gesellschaften leben von einer sozialen Ausdifferenzierung. Da sind Leute erfolgreicher, die können sich in einem Wettbewerb, im Alltag, in der Schule, in der Bildung, die schlagen sich um besser und dann geht es dann irgendwann besser.
Aber wir
es gibt
sehen
Leute,
jetzt, aber,
die haben nicht das Fortune.
Herr Poschert, so. Wir sehen jetzt seit den 80er, 90er Jahren, dass diese Logik, die Sie da beschreiben, aber immer krasser wird. Also das
die
heißt,
Logik,
wir haben
die
eine
Logik,
immer größere Ausdifferenzierung zwischen Arm und Reich.
Haben wir nicht. Das ist einfach falsch.
Na,
das
die sind, Spreizung nein, der die Gehälter Spreizung, beispielsweise.
Ja, da werden diese Zahlen, die können wir gerne, stelle ich gerne auf welt.de auf die Homepage. Empfehle jeden Artikel von Dorothea Siems dazu. Also, das ist die Schere, geht nicht immer weiter auseinander, sondern sie hat sich in Teilen geschlossen. In Zeiten der Finanzkrise, da sind sehr viele reiche Leute auch, ist das Vermögen zurückgegangen. Natürlich, ich glaube, wir müssen mehr soziale Ausdifferenzierung haben, nicht weniger, weil soziale Ausdifferenzierung das Merkmal ist von in sozialen Marktwirtschaften erfolgreichen System. So.
Okay.
Und dann
gibt es
die soziale Frage.
Jetzt komme ich Ihnen aber nochmal wirklich mit dem Konkreten. Das klingt in der Theorie sozusagen in sich geschlossen. Aber wenn man dann sagt, da hat jemand leider im Niedriglohnsektor 30, 35, 40 Jahre lang gearbeitet und hat am Ende dann eine Rente, die letztendlich so niedrig ist, dass er gleich Hartz IV kriegt. Ist das nicht für einen gesellschaftlichen Zusammenhalt ein Problem?
Dass okay, man gut. Habe ich verstanden. Okay, dann sage ich Ihnen jetzt mal, okay, ist ein Problem, wenn wir das nächste Rentengeschenk machen, nach der Mütterrente, die absurd ist, und nach dem Renteneintrittsalter mit 63, was grotesk ist angesichts der Lebenserwartung, die wir haben, dann müssen wir einfach so sagen, dann folgen wir mal Ihrer Logik und sagen, wir schließen jetzt mal alle Gerechtigkeitslücken, dann schließen wir diese Marktwirtschaft zu. Wir sind was die Regulierung, was die Sozialstandards betrifft, das ist überhaupt nicht wettbewerbsfähig. Und man kann sich angucken, Jahr für Jahr, wie wir in den wichtigsten Rankings zurückfallen. So, weil ich ein Anhänger der sozialen Marktwirtschaft bin und glaube, dass diesen sozialen Standard, den wir unbedingt verteidigen sollten, wichtig ist, müssen wir uns irgendwann auch mal fragen, wer finanziert denn das?
Ja,
werden diese Diskussion, und heute war wirklich brillant, wie Ihre Kollegin im Deutschlandfunk, Frau Schwesig, die mehr oder weniger unumwunden zugegeben hat, dass es ein Geschenk an ihre wahlkämpfenden Genossen in Thüringen sein soll, dass das noch vor der Wahl entschieden wird, diese Grundrente. Sozialpolitik ist in einer Art und Weise opportunistisch und populistisch geworden, dass diese Überlegung, was heißt denn das für die junge Generation, wird überhaupt nicht angestellt. Bei den Steuer- und Enteignungs- und Mietendeckeldiskussionen, es wird alles mit dem Totschlagwort, ist nicht gerecht oder sozial genug, verabschieden wir uns von der Funktionsfähigkeit dieses Wirtschaftssystems, das wir aufgebaut haben, um eben in der Lage zu sein, den Armen und Schwachen zu helfen. Und Sie kennen die Sozialetats. Die sind absolut überdimensioniert.
Da könnte man wirklich mal darüber diskutieren. Bei der Mütterrente bin ich d'accord und bei anderen
sozialpolitischen Entscheidungen, das kann doch nicht unser Ernst sein.
Die letztendlich im Prinzip einer Mittelschicht zugute gekommen sind. Ich glaube, was wir uns politisch angucken müssen, da bin ich wieder bei der Schere, gibt es trotz all der Ausgaben, die wir für die Sozialpolitik haben und trotz des wachsenden Reichtums, diese Wirtschaft ist in den letzten 10 Jahren stetig gewachsen, müssen wir da nicht darüber nachdenken, wie kriegen wir das hin, dass wir das entsprechend, und jetzt sage ich ein Signalwort, das sie wahrscheinlich aufbringen wird, verteilen. Die Grundrente soll zum Großteil aus der Finanztransaktionssteuer finanziert werden. Also es gibt Möglichkeiten. Und noch ein Punkt noch zur sozialen Marktwirtschaft, weil Sie die gerade so hochheben hier als Prinzip. Konrad Adenauer, der ja ohne Zweifel einiges dafür getan hat, dass das das Grundprinzip ist, hat in den 50er Jahren gesagt, wir müssen dafür sorgen, dass die Rentner von der Gehalts- und Wohlstandsentwicklung nicht abgekoppelt werden, sonst kriegen wir ein gesellschaftliches Problem. Grundidee soziale Marktwirtschaft.
Ja, absolut. Ist ja auch vollkommen richtig und es funktioniert ja auch. Wir können doch nicht für alles, was funktioniert, also für jede soziale Schwäche, kann ich Ihnen zigtausende von Leuten, denen es gut geht. Mallorca ist voll von Rentnern, die ihr Leben genießen. Alle Leute, die in der Lage waren, irgendwie ihren Lebenstraum zu verwirklichen, haben das sozusagen so vernünftig und nachhaltig gelöst. Ja, wir werden jetzt sehen, was mit den Leuten ist, die sich eine kleine vermietbare Wohnung gekauft haben, um damit ihre Rente zu finanzieren und aufzubessern. Was mit denen passiert, wenn hier Rot-Rot-Grün Venezuela-Style Mieten deckelt. Aber wir werden dieses Land nicht weiterentwickeln können, indem wir sagen, hier gibt es noch einen Sozialfall und da noch einen und da noch einen und dann diese Verbesserung des Rentensystems so vornehmen, wie wir es im Augenblick vornehmen. Und was das wunderbare Wort Umverteilung betrifft, ja, es wird unfassbar viel umverteilt. Und Leute, die wie manche Journalisten seit dem 24. Lebensjahr Spitzensteuersatz zahlen und noch nie ein Euro in irgendeiner Form eine soziale Transferleistung in Anspruch genommen haben, wie über die gesprochen wird, nicht im Ton der Dankbarkeit zu sagen, dass da Leute sind, die Hunderttausende, Millionen Euro Steuern gezahlt haben. Und es geht immer nur, was können wir denen noch wegnehmen? Was können wir denen noch wegnehmen? Und was können wir denen noch wegnehmen? Und hier hat er vielleicht noch eine Wohnung, da machen wir einen Mietendeckel drauf. Und wenn das nicht geht, machen wir eine Vermögenssteuer, die nur Bürokratie ist, die überhaupt nichts bringt. Es ist einfach sozusagen eine vollkommen absurde Diskussion, die wir führen. Ich bekomme morgen den Ludwig Erhard Wirtschaftspublizistik, was auch immer, Preis. Und ich habe die Rede jetzt gerade fertig gemacht und so. Ich bin echt, ich komme zu einem deprimierten Ende. Schlechter ist es um das Bewusstsein dessen, was es heißt, eine soziale Marktwirtschaft erfolgreich zu halten, als im Augenblick stand es eigentlich noch nie.
Aber Herr Poschert, absurde Debatten, das ist schon interessant, denn diese Debatte ist so breit, Sie haben jetzt das Mietenthema noch mit reingenommen, die ist so breit und wird von so vielen Parteien aufgenommen. Ich glaube nicht nur aus Opportunismus, sondern weil man identifiziert, wir haben da offenbar ein gesellschaftliches Problem. Und dieses Problem geht an den Zusammenhalt der Gesellschaft und wir sehen es in den verschiedenen Populismen hierzulande in anderen Ländern, dass die auseinanderreißenden Gesellschaften und ökonomisch auseinanderreißenden Gesellschaften mehr Kit brauchen. Und nennen Sie es Umverteilung, nennen Sie es anders, politisch muss da was passieren.
Nee, es muss was passieren, dass wir uns darüber klar werden, was vernünftig ist und was nicht. Und wenn Sie sprechen über Populismus, der meistverbreitete Populismus ist der Sozialpopulismus. Und den haben wir links, logischerweise, eine Partei, die praktisch nur umverteilt, die überhaupt keine Idee von Wirtschaftspolitik hat, dieses Land ruinieren wird. Wir haben es rechts bei der AfD, wo es einen sozialnationalen Flügel gibt. Die sagen ja, wir wollen mehr Sozialstaat, aber am besten mit einem deutschen Ausweis. Und wer den nicht hat, kriegt ein Problem. Und wir haben ihn auch in der Mitte. Und was wir nicht haben, sind die Leute, die sich Gedanken machen, wer führt denn dieses Land in die Zukunft? Wir haben gerade über China geredet. Gucken sich in deren Silicon Valley. Da gehen junge Leute um 3 Uhr morgens aus dem Büro raus, um 7 Uhr morgens wieder dazustehen und zu forschen und Innovation zu schaffen. Wir haben die Situation in Amerika, bei den Zukunftsindustrien, wir kommen nirgendwo vor. Wir fracken gerade unsere Autoindustrie ab. Ich finde auch diese ganzen sozialen Diskussionen gerne mehr. Wir müssen uns nur überlegen, ist es nachhaltig? Haben wir ein Konzept für die Zukunft? Wo wachsen wir? Wo entstehen die Arbeitsplätze, die wir verlieren, wenn wir die Autoindustrie wie im Augenblick mit Wucht gegen die Wand fahren? Wo ist die Zukunft?
Wir
reden nur über Soziales, wir reden nur über Moral und nicht über Innovation und wo Arbeitsplätze entstehen. Und es gibt die nächste Rentendiskussion. Und wie gesagt, ich bin ja ein Riesenfan vom Deutschlandfunk und fand, Frau Schwesig war doch super. Die hat gesagt, geht's ihr wirklich um diese Leute? Bin ich mir nicht so sicher. Es geht ihr darum, vor Thüringen diesen Punkt zu machen. Hat dann auch noch interessanterweise gesagt, es geht um die Generation in der DDR, dieses Land mit neu aufgebaut hat, danach nach der Wende. Also populistischer als das fällt mir schwer.
Ulf Poschert, wir können uns da wahrscheinlich genauso wenig einigen wie die Koalition im Moment noch. Das Gute ist, wir müssen es auch nicht. Wenn alles gut gegangen ist an der Universität Hamburg, dann hält Bernd Lucke seit etwa einer Dreiviertelstunde seine Vorlesung Makroökonomie 2. Letzte Woche hat das nicht geklappt. Da verhinderten Demonstranten die Vorlesung, weil Bernd Lucke eben einstmals die AfD gründete, Nazi-Rufe deswegen. Es gab jetzt Anfang der Woche Proteste gegen den Auftritt Thomas de Maizières, des früheren Innenministers in Göttingen, bei einem Literaturfestival, die dazu führten, dass er am Ende nicht auftreten konnte. Es gibt jetzt ganz frische Aufregung um eine nach Protesten abgesagte Veranstaltung von FDP-Chef Christian Lindner an der Uni Hamburg. Ulf Poschert, Sie haben heute in der Welt einen Leitartikel veröffentlicht, der das und anderes aufgreift. Steht es schlecht um unsere Debattenkultur?
Ja, es steht schlecht und Tendenz ist weiter schlechter werdend. Und wir haben ein interessantes Phänomen, dass es sehr viele Meinungscluster gibt, die die Reihen innerhalb ihres Clusters immer dichter schließen. und ein wachsendes Desinteresse am Austausch mit Andersdenkenden entsteht. Also das, was wir gerade vielleicht etwas sehr robust über Grundrente und Sozialpolitik gemacht haben, dass man sich gerne auch leidenschaftlich mit unterschiedlichen Argumenten auseinandersetzt, ist etwas, das gerät so ein bisschen aus der Mode. Es gibt so eine Art von Talkshow-Schlagabtausch, wo man gewissermaßen routinierte Rhetorikprofis sieht, wie sie ihre frisch präparierten Ideen und Gedankenbällchen einander zuwerfen, aber das, um jetzt mal etwas kulturpessimistisch zu sprechen, so dass Günter Gauss trifft Hannah Arendt rauchend in so einem Schwarz-Weiß-Studio, so ein Gespräch mit so tiefgehenden Auseinandersetzungen von Gedankenwelten, die möglicherweise gar nicht die eigenen sind, das findet immer weniger Anhänger. Das ist einer der Gründe, warum ich bei Twitter rausgegangen bin. Da kann ich die Leute, die Überraschendes twittern, die Köpfe, die überraschend sind. So im Augenblick finde ich Armin Nasseh ist einer der Denker, wo es immer überraschend ist. Aber die werden immer weniger. Und stattdessen haben wir sozusagen die jeweiligen Intoleranzbrigaden, die es links wie rechts gibt, die Antifa, die in ihrer Blödheit praktisch nicht zu überbieten ist, wenn sie jemanden wie Thomas de Maizière, der eigentlich ein liberaler Konservativer ist, wenn sie denen ein Rederecht verweigern, die absurde Haltung, auch die politische Dummheit, wie ich das heute geschrieben habe, jemanden wie Lucke, von dem man halten kann, was man will, Klammer auf, Klammer zu. Ich habe ihn 2013 bei Anne Will komplett zerpflückt in einer Talkshow und habe darauf den ersten AfD-Shitstorm meines Lebens geerntet. Und da hat mir ein Alexander Gauland damals geholfen. Er hat nämlich seiner Partei gesagt, lasst mal den Poschert in Ruhe. Das, was er da gegen Lucke alles vorgetragen hat, das kann man so sehen. Kurzum, ich habe Lucke immer hochproblematisch gesehen und ich bin auch jetzt kein Fan von ihm. Ich finde die Anti-Euro-Politik und so alles falsch. Nur, er hat sich von der Partei losgesagt, anders als Gauland, der sich sozusagen zum Rechtsextremen schauerlichst entwickelt hat, hat Lucke sich davon distanziert. Und eigentlich muss die politische Logik sein, dass alle Abtrünnigen in der AfD wieder in den Kreis der normalen Demokraten aufgenommen werden. Wenn das aber nicht der Fall ist und auch noch ein total liberaler Mann der Mitte wie Christian Lindner nicht reden kann, da wird es absurd und da wird so das, was, glaube ich, Habermas als linken Faschismus mal bezeichnet hat, es wird dann sozusagen so eine andere Art von Unwucht. Und ich wünsche mir eigentlich für den größten stalinistischen Wahnsinnigen, dafür sind Universitäten da, dass irgendein Professor sagt, ja, eigentlich war Stalin doch ganz okay, guckt euch mal das. Dann hat man halt einen überzeugten Kommunisten, streitet mit ihm und dann hat man eben auch andere Leute, die sind nationalkonservativ. Aber wir müssen in der Lage sein, auch kontroverse Diskussionen zu führen.
Ja. Wir haben heute Morgen mit Norbert Lammert diskutiert hier im Programm im Deutschlandfunk Kultur. Der war zu Gast im Gespräch. Der hat sich auch, der Ex-Bundestagspräsident, zur Debattenkultur geäußert. Und zwar mit dieser Einschätzung, die ganz interessant ist, weil ich glaube, vielleicht müssen wir da mal sehr genau zuhören, wir Journalisten.
Je schlicht vernünftiger das ist, was man gesagt hat, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es viele erreicht hat. Denn es wird nicht transportiert. Transportiert wird das, was auffällig, was übertrieben, was laut, was schrill ist und nicht das, was ruhig, was überlegt, was nicht scheinbar sonderlich originell ist.
Sagt Norbert Lammert. Ulf Poschert nickt, mein Gast hier im Studio. Aber wenn ich das gerade mal sagen darf, in Ihrer aktiven Twitter-Zeit und auch sonst im Kommentieren, Sie mögen auch schon gerne die schrillen Töne.
Nö, schrill überhaupt nicht. Ich glaube, Klarheit und Schrillheit ist ein großer Unterschied. Schrill ist ja jemand, der schrill ist, hat einfach nur einen Lautstärkeregler, den er nach oben schillernd ausdifferenziert. Und ich kann sozusagen über mein essayistisches und Leitartikel in das Werk drüber blicken, die Differenzierungen, sonst ist es ja auch langweilig bei so einem Text wie der ungefähr 200 Zeilen hat, wenn man da schrill ist oder sich im Schrillen ergeht, das ist nicht der Punkt. Ich glaube, Lammert hat einen Punkt. Ich glaube, da muss sich jedes Medium fragen, wo es da steht. Jetzt stelle ich uns beiden mal gute Noten aus. Ich finde sozusagen Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur ist ein Ort differenzierter Debatten. Wir sind es auch. Aber wir haben natürlich auch Autoren, die auch schrille Seiten haben. Aber die Aufgabe ist eigentlich, Schrilles, wenn es da ist, zumindest zu prüfen, ob es substanzreich ist. Dann kann man es machen. Oder aber, und das ist ja unser Auftrag, möglichst umfassend Leute mit Meinungen und Ideen und Gedanken zu informieren und um jetzt so ein bisschen Produktwerbung zu machen. Wenn Sie heute zum Beispiel auf der Seite 2 eine NATO-Expertin zu Putin und seine Interessen in Afrika lesen, dann haben Sie auf 300 Zeilen einen total ausdifferenzierten, knietief in den Fakten stehenden Text. Und ich kann die gute Nachricht sagen, das funktioniert bei uns im Digitalen. Ich habe eine totale Transparenz, wie viele Leute lesen das, wie lange ist die Lesedauer, wird es geshared, Shareability, wird es kommentiert und all das funktioniert. Okay. Also wir haben eigentlich eine Zeit, in der auch für Differenzierung Platz und Raum ist.
Aber zum Abschluss dieses Themas. Irgendwas Selbstkritisches, also irgendwas, wo man sich fragt, ich denke auch an die vielen politischen Debatten, die wir geführt haben.
Meine Selbstkritik ist unter anderem, deswegen twitter ich nicht mehr. Ich war selber Teil und das kriegt einen dann. Und natürlich gibt es auch, das ist sozusagen die Habeckisierung des nachdenklichen Intellektuellen. Da sagt der Habeck, habe ich geschmunzelt, warum er rausgegangen ist. Ich verstehe ihn jetzt. Und ich glaube, ja, in der Tat, der eine oder andere Tweet von mir war vielleicht nicht so überlegt, wie er hätte sein sollen. Auf der anderen Seite ist Twitter halt nicht ein Leitartikel. Und insofern, ich glaube, in sozialen Medien kann man mal eine schrille Pointe setzen, wenn danach 500 kluge Texte kommen.
An meiner Seite heute im Deutschland von Kultur war Ulf Poschert, der Chefredakteur von Welt, Welt am Sonntag und Welt, das Sie im Fernsehen sehen können. Ich sage auf jeden Fall schon mal danke für den Besuch heute. Hätte noch eine Idee, die beiden der Twitter-Abstinenten, vielleicht Robert Habeck und Sie mal gemeinsam einzuladen. Dann können wir diese Diskussion weiterführen.
Sehr, sehr gerne.
Ja. Schön, dass Sie da waren heute. Vielen Dank.
Danke auch.